Also, wenn wir so über bessere Bildung in Deutschland reden, was kommt dir da jetzt erstes in den Sinn?
Oh, wahrscheinlich die großen Dinge, oder? Kultusministerkonferenzen, PISA-Studien, eben die große Politik.
Genau. Aber was, wenn die wirkliche Kraft, die echte Veränderung, eigentlich von unten kommt? Die Quellen, die du uns geschickt hast, die malen ja ein ziemlich beeindruckendes Bild.
Absolut. Da ist die Rede von über 40.000 Kita- und Schulfördervereinen im ganzen Land.
40.000, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine riesige, oft total unsichtbare Bewegung. Und heute schauen wir uns eine Organisation an, die genau diese Bewegung nicht nur unterstützt, sondern professionalisiert und richtig verstärkt.
Exakt. Wir nehmen für dich heute die Stiftung Bildung mal genauer unter die Lupe. Und das Material, das wir haben, ist dafür echt ideal.
Ja, das stimmt.
Wir haben einmal die offizielle Webseite, also quasi die Hochglanzbroschüre, die große Vision. Und dann diesen, ja, sehr detaillierten Lernkurs, der erlaubt uns sozusagen einen Blick in den Maschinenraum.
Das gibt uns eine doppelte Perspektive. Super. Unsere Mission für dich ist es also, zu entschlüsseln, wie diese Stiftung es schafft, Tausende von Ehrenamtlichen zu unterstützen.
Wir wollen verstehen, was sind Ihre wirkungsvollsten Werkzeuge? Und die vielleicht wichtigste Frage in dem Bereich: Woran erkennt man, dass die auch wirklich vertrauenswürdig ist?
Klar. Also lass uns mal direkt eintauchen. Was genau verbirgt sich hinter diesem, ja, doch recht allgemeinen Namen Stiftung Bildung?
Also auf dem Papier ist es eine rechtsfähige, gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. Sie wurde 2012 in Berlin gegründet.
Okay, das ist das Formale.
Genau. Der Zweck ist die Förderung von Bildung, Erziehung und bürgerschaftlichem Engagement. Aber das Spannende ist ja die Idee dahinter.
Und die wäre?
Die Erkenntnis, dass an der Basis, also direkt in den Kitas und Schulen, so unfassbar viel gute Energie und tolle Ideen da sind, die aber oft an ganz kleinen Hürden scheitern. Mal fehlt ein bisschen Geld, mal der richtige Kontakt oder einfach das Wissen, wie man es angeht. Und genau da will die Stiftung ansetzen.
Sie ist also eine Art Katalysator für die, die sowieso schon was machen wollen. Verstehe. Aber das klingt nach einer riesigen Vision. Wie wird sowas denn greifbar? Die Vision, die in den Unterlagen immer wieder auftaucht, lautet: beste Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen. Das ist so der Nordstern. Okay.
Aber was ich eigentlich spannender finde, sind die Werte, die Sie damit verbinden. Also Transparenz, Nachhaltigkeit, Chancengerechtigkeit, Partizipation und Vielfalt.
Das ist ja mehr als nur so ein Buzzword-Bingo.
Absolut. Das bedeutet, dass Sie nicht einfach nur Geld verteilen, sondern sehr genau darauf achten, wie und für welche Art von Projekten es eingesetzt wird. Es geht immer um die Haltung dahinter.
Und diese Haltung wird ja oft durch die Menschen verkörpert, die dahinter stehen. Ich habe in den Quellen gelesen, die Schirmherrin ist Professor Dr. Gesine Schwan.
Ja.
Das ist ja schon ein Name, der für eine bestimmte Art von zivilgesellschaftlichem Engagement steht.
Absolut. Zusammen mit der Vorstandsvorsitzenden Katja Hinze gibt sie der Organisation ein Gesicht und eine klare Stimme. Das ist wichtig.
Warum?
Damit aus so einer abstrakten Struktur etwas wird, dem Menschen vertrauen können. Es signalisiert, hier stehen Personen mit Reputation und klaren Zielen für die Arbeit ein.
Okay, eine starke Vision und bekannte Namen sind das eine. Aber um tausende Projekte und Millionen an Geldern zu verwalten, braucht es ja auch eine professionelle Struktur, damit das nicht im Chaos endet. Wie ist die Stiftung denn da aufgestellt?
Sie ist da ganz klassisch und solide aufgestellt, was in diesem Bereich wirklich ein Qualitätsmerkmal ist. Es gibt den Vorstand, der für das Tagesgeschäft und die Strategie verantwortlich ist.
Klar.
Darüber steht das Kuratorium als Aufsichts- und Beratungsorgan. Die schauen dem Vorstand also auf die Finger. Und dann gibt es noch einen Beirat, der für öffentliche Sichtbarkeit sorgt und das Netzwerk erweitert. Das Faszinierende hier ist aber nicht, dass es diese Organe gibt, sondern wie sie zusammenspielen.
Ah, okay.
Es schafft so ein System von Checks and Balances. Und für eine Organisation, die komplett von Spenden und öffentlichen Geldern lebt, ist das die absolute Grundvoraussetzung. Jeder Euro muss nachvollziehbar sein.
Okay, die Blaupause haben wir jetzt verstanden, aber eine Blaupause macht ja noch kein Haus. Lass uns mal in den Maschinenraum schauen. Wie genau kommen diese Vision und das Geld jetzt bei den Kindern und Jugendlichen an? Du hast gesagt, die Unterlagen sprechen davon drei Hauptsäulen.
Richtig. Das sind die Förderfonds, die Chancenpatenschaften und der Förderpreis. Am direktesten wirken wohl die Förderfonds. Das Prinzip ist denkbar einfach. Schnelle und vor allem unkomplizierte finanzielle Unterstützung für Projekte.
Unkompliziert ist hier sicher das Schlüsselwort. Ich stelle mir vor, dass viele Ehrenamtliche schon bei dem Gedanken an einen 20-seitigen Förderantrag einfach aufgeben.
Genau, das ist der Punkt. Die entscheidende Zahl, die immer wieder genannt wird, ist eine Fördersumme von bis zu 5.000 Euro pro Vorhaben.
5.000 Euro?
Ja, und das ist eine interessante Summe. Es ist genug, um wirklich etwas zu bewegen, einen Schulgarten anlegen, eine Programmier-AG ausstatten oder ein Theaterprojekt starten.
Aber nicht so viel, dass die Bürokratie explodiert.
Exakt. Es ist eine Größenordnung, bei der man den Antragsprozess schlank und niedrigschwellig halten kann. Und die Themen sind dabei enorm breit. Demokratiebildung, Klimaschutz, Kultur, MINT, Inklusion. Der Fokus liegt immer auf der direkten, spürbaren Wirkung vor Ort.
Okay, Förderfonds sind also sozusagen die Hardware. Aber ich habe in den Quellen auch von diesen Chancenpatenschaften gelesen. Das klingt für mich vielmehr nach Software, nach menschlicher Verbindung.
Ja.
Ist das nur so ein nettes Nebenprojekt oder ein zentraler Baustein?
Nein, das ist absolut zentral. Das zeigt die andere Seite der Stiftungsphilosophie. Hier geht es nicht primär um Geld, sondern um Zeit und Beziehung.
Ha.
Die Idee ist, dass Kinder und Jugendliche in Tandems zusammengebracht werden und sich gegenseitig auf Augenhöhe unterstützen. Das ist Mentoring in seiner reinsten Form.
Also ein älterer Schüler hilft einem Jüngeren bei den Hausaufgaben. Sowas in der Art.
Zum Beispiel. Oder ein Kind mit Migrationshintergrund erkundet mit einem hier geborenen Kind die Stadt. Aber es geht um viel mehr als nur um Nachhilfe.
Sondern?
Es geht darum, soziale Blasen aufzustechen, Vorurteile durch direkte Begegnung abzubauen. Wenn man zusammen ein Eis isst oder im Park Fußball spielt, dann fallen diese Etiketten weg, sowas wie Flüchtlingskind oder Kind aus bildungsfernem Haushalt.
Mhm.
Die Quellen nennen da als sehr konkretes Beispiel die Kind-zu-Kind-Fluchtpatenschaften. Das zeigt ja, wie aktuell und relevant dieser Ansatz ist. Es ist eine Investition in den sozialen Kitt der Gesellschaft.
Also Geld für Projekte, Zeit für Menschen und die dritte Säule ist ein Förderpreis. Ist das dann die Bühne, um die besten Ergebnisse zu feiern?
Ja, aber nicht nur. Der Förderpreis Verein für gute Kita und Schule wird seit 2014 jährlich verliehen. Natürlich ist das Preisgeld eine tolle Anerkennung für die Gewinner, aber der eigentliche Clou, das Ziel, ist die Sichtbarmachung.
Okay. Die Unterlagen zitieren hier ein Motto, das ich großartig finde. Spicken ausdrücklich erwünscht. Ha, die einzige Situation in der Schule offiziell gefördert wird. Das hätte ich mir damals gewünscht.
Genau. Der Preis ist im Grunde ein Motor für den Ideentransfer. Ein geniales Projekt zur Müllvermeidung an einer Schule in Hamburg soll eben nicht in Hamburg bleiben.
Sondern?
Durch den Preis wird es bundesweit bekannt gemacht und ein Förderverein in München oder Dresden wird inspiriert und denkt sich, hey, das können wir auch. Es geht darum, gute Praxis zu multiplizieren. Neben diesen drei großen Säulen ist mir in dem Lernkurs, den du uns geschickt hast, noch ein Spezialprogramm aufgefallen. Das wurde besonders detailliert beschrieben. You Start N.
Ja.
Das klang nach einem sehr konkreten Ansatz, um unternehmerische Eigeninitiative zu fördern.
Ja.
Das ist ein perfektes Fallbeispiel dafür, wie die Stiftung sehr gezielt bestimmte Themen vorantreibt. Die Zielgruppe von You Start N sind Schüler- und Azubi-Firmen. In den Unterlagen werden die liebevoll Schüffis genannt.
Schüffis, okay.
Und die können für ihre Projekte sogenannte Boostergelder beantragen, meistens so zwischen 500 und 1000 Euro.
Und die Bedingung ist nicht einfach nur, macht mal was Tolles. Überhaupt nicht. Die Bedingung ist messerscharf definiert. Das Projekt muss einen klaren Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, haben.
Ah, okay.
Und das muss auf mindestens eines der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, einzahlen.
Es geht also nicht darum, den nächsten hippen Limonadenverkauf zu starten.
Sondern
darum, unternehmerisches Denken von Anfang an mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verknüpfen. Eine Schülerfirma repariert alte Handys. Eine andere stellt aus Abfallprodukten neue Dinge her. Das ist der Kern.
Moment mal. Bei der Lektüre der Details zu You Start N bin ich aber gestolpert. Da standen so Sachen wie:
Für Anschaffungen über 1000 Euro müssen 3 Vergleichsangebote eingeholt werden.
Mhm. Gelder fließen nur auf Konten von gemeinnützigen Trägern, nie an Privatpersonen. Belege müssen 5 Jahre aufbewahrt werden.
Ja.
Bremst das nicht die Kreativität und den Tatendrang von 16-Jährigen eher aus? Ist das nicht bürokratischer Overkill für eine Schülerfirma?
Das ist eine berechtigte Frage und ein klassischer Zielkonflikt. Auf der einen Seite will man maximale Freiheit und Kreativität, auf der anderen Seite verwaltet die Stiftung treuhänderische Spendengelder.
Stimmt.
Und diese Regeln sind genau der Punkt, an dem wir von den Programmen zur Frage der Vertrauenswürdigkeit kommen. Jeder dieser Punkte, der für die Schülerfirma vielleicht wie Bürokratie wirkt, ist für den Spender eine Garantie.
Ach so.
Es stellt sicher, dass das Geld nicht für eine Pizzaparty ausgegeben wird, sondern wirtschaftlich und zweckgebunden. Es ist ein Akt der Rechenschaftspflicht. Und dieser hohe professionelle Anspruch zieht sich durch die ganze Organisation.
Das ist ein guter Übergang. Diese Professionalität, diese Regeln, die sollen also Vertrauen schaffen. Wie macht die Stiftung das noch? Wie kannst du als Spender, aber auch als Antragsteller sicher sein, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht?
Sie tut das, indem sie sich quasi freiwillig von allen Seiten durchleuchten lässt. Das wichtigste Instrument dafür ist das DZI-Spendensiegel.
Ah ja.
Man kann sich das vorstellen wie den TÜV für gemeinnützige Organisationen. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen prüft jedes Jahr nach extrem strengen Kriterien.
Was denn zum Beispiel?
Sind die Verwaltungskosten angemessen? Werden die Mittel wirksam eingesetzt? Ist die Kommunikation wahrhaftig und transparent? Dieses Siegel zu bekommen und zu halten ist ein enormer Aufwand. Aber es ist der Goldstandard für Seriosität in Deutschland.
Das ist also die externe Kontrolle. Gibt es auch eine Art Selbstverpflichtung zur Transparenz?
Ja, und das ist mindestens genauso wichtig. Die Stiftung ist Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.
Okay.
Damit verpflichtet sie sich, 10 zentrale Informationen von der Satzung über die Namen der Entscheider bis hin zur detaillierten Mittelverwendung proaktiv auf ihrer Webseite zu veröffentlichen. Sie wartet nicht, bis jemand fragt, sondern legt von sich aus die Karten auf den Tisch.
In den Unterlagen habe ich noch weitere Siegel gesehen, zum Beispiel das PHINE-Wirkt-Siegel. Ist das nicht doppelt gemoppelt?
Nicht ganz. Es setzt einen anderen Schwerpunkt. Während das DZI-Siegel stark auf die korrekte und wirtschaftliche Mittelverwendung schaut, analysiert FINEO vor allem die gesellschaftliche Wirkung.
Aha. Der Unterschied ist also die Wirkung. Genau. Also nicht nur wurde das Geld richtig ausgegeben, sondern hat das, was mit dem Geld gemacht wurde, auch wirklich etwas zum Positiven verändert. Und dass die Stiftung auch dieses Siegel hat, zeigt, dass sie nicht nur verwalten, sondern gestalten will. Ein Punkt hat mich dann aber doch aufhorchen lassen. Der Eintrag im Lobbyregister des Bundestags. Lobbyismus hat für viele ja erstmal einen negativen Beigeschmack.
Stimmt.
Warum würde eine gemeinnützige Stiftung das tun und auch noch transparent machen?
Weil sie ihren Auftrag ernst nimmt. Sie wollen nicht nur an den Symptomen im Bildungssystem arbeiten, also einzelne Projekte fördern. Sie wollen auch an die Ursachen ran.
Also die Rahmenbedingungen verbessern?
Genau. Sie betreiben, was sie selbst mit dem Hashtag Lobby für Bildung beschreiben. Sie bringen die Expertise aus ihren tausenden Projekten in die politische Debatte ein. Sie reden mit Abgeordneten, schreiben Stellungnahmen zu Gesetzen.
Und der Eintrag im Register? Der Eintrag im Lobbyregister unter der Nummer R000515 ist ein reiner Akt der Transparenz. Er sagt, ja, wir nehmen Einfluss, aber wir tun es offen und für jeden nachvollziehbar im Sinne unseres gemeinnützigen Ziels.
Zusammengefasst ist dieses ganze Bündel an Siegeln, Registern und Berichten also nicht nur trockene Bürokratie, sondern ein sehr lautes Qualitätsversprechen.
Genau. Es ist die proaktive Antwort auf die Vertrauensfrage, die sich in diesem Sektor jeder stellt. Es signalisiert dir, egal ob du 50 Euro spendest oder einen Förderantrag über 5.000 Euro stellst, hier wird nicht nur Gutes gewollt, sondern auch professionell und nachprüfbar Gutes getan.
Okay, ich denke, das ist überzeugend. Wenn jetzt also jemand zuhört und sich denkt, das klingt nach einer guten Sache, da will ich Teil von sein. Was sind die konkreten Einstiegspunkte? Wie kann man mitmachen? Die Stiftung lebt ja von dieser Beteiligung. Die Quellen zeigen da im Grunde 4 klare Wege auf. Der erste richtet sich natürlich an die Engagierten vor Ort.
Also die Fördervereine selbst.
Genau. Wenn du in einem Kita- oder Schulförderverein aktiv bist, ist der naheliegendste Weg, einen Förderantrag für eine eurer Projektideen zu stellen. Das ist der Kern der Stiftungsarbeit. Weg Nummer 2 ist dann vermutlich der klassische Geldspenden.
Korrekt.
Und auch hier zeigen die Unterlagen, wie breit die aufgestellt sind. Das geht von der großen Unternehmensspende über Erbschaften bis hin zu Anlassspenden, also zum runden Geburtstag statt Geschenken um eine Spende bitten. Und sie machen es einem leicht. Wer direkt spenden möchte, findet die Bankverbindung bei der nachhaltigen GLS Bank übrigens ganz einfach auf der Webseite. Den Link packen wir dir natürlich in die Beschreibung.
Aber nicht jeder kann oder will Geld geben. Gibt es auch die Möglichkeit, sich mit Zeit einzubringen? Das ist der dritte und vielleicht persönlichste Weg, die ehrenamtliche Unterstützung. Das kann bedeuten, dass man vor Ort ein Projekt begleitet, seine Expertise einbringt oder eben selbst Pate oder Patin in einer der Chancenpatenschaften wird und einem Kind direkt Zeit und Aufmerksamkeit schenkt.
Genau.
Und der vierte Weg, der wird oft unterschätzt, ist aber für die Wirkung der Stiftung zentral, die Vernetzung. Was meinst du damit?
Es ist der Geist des Spicken erwünscht. Wenn wir das jetzt alles für dich zusammenfassen, ist die zentrale Erkenntnis für mich, die Stiftung Bildung ist so viel mehr als nur ein Geldautomat für gute Zwecke. Sie agiert als eine Art Betriebssystem für zivilgesellschaftliches Engagement im Bildungsbereich. Sie gibt den tausenden lokalen Initiativen nicht nur Geld, sondern auch eine professionelle Struktur, Anerkennung und vor allem ein Gütesiegel, das Vertrauen schafft.
Ja.
Sie bündelt die enorme, aber oft verstreute Kraft der Basis für das große gemeinsame Ziel. Das trifft den Kern perfekt. Sie ist ein ermöglichendes System. Und das führt mich zu einem letzten Gedanken für dich.
Ja, gerne.
Wir haben ja über das YouStartN-Programm gesprochen, wo unternehmerisches Lernen ganz gezielt mit den globalen Nachhaltigkeitszielen verknüpft wird. Das wirft eine spannende Frage auf, über die du vielleicht noch ein wenig nachdenken magst.
Okay.
Wenn junge Menschen heute nicht nur lernen, wie man ein Unternehmen gründet, sondern von Anfang an verinnerlichen, warum man es nachhaltig und gemeinwohlorientiert führen sollte, welche Art von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen könnten Sie in Zukunft lösen, für die unserer Generation vielleicht einfach die richtigen Ideen oder die richtige Haltung gefehlt haben?